Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Monika Dittrich. Guten Morgen. Der Papst ist unfehlbar. Dieses Dogma gilt in der katholischen Kirche seit dem Ersten Vatikanischen Konzil, das vor 150 Jahren begann. Für manche ist die katholische Kirche deshalb seither so etwas wie eine absolute Monarchie. Welche Entscheidungen beim Ersten Vatikanischen Konzil getroffen wurden und wie sie bis heute wirken, das ist gleich eines unserer Themen. Außerdem geht es in dieser Sendung um die Sprache des Korans, das Arabische, und warum es für viele Muslime wichtig ist, Arabisch zu lernen und zu verstehen. Und wir stellen Ihnen den neuen Rabbiner der jüdischen Gemeinde Dresden vor, ein ehemals Ultraorthodoxer, der auch die Macher einer erfolgreichen Fernsehserie inspiriert hat. Das sind jetzt die Themen bis 10 Uhr und damit herzlich willkommen zu Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Vor 150 Jahren begann in Rom das Erste Vatikanische Konzil. Papst Pius IX. Hatte hunderte Würdenträger zu sich gerufen. Was er schließlich bekannt gab, war schon damals höchst umstritten. Er verdammte etwa die Glaubens- und Meinungsfreiheit und er verkündete das Dogma der päpstlichen Unfehlbarkeit. Kritische Theologen kehrten ihrer Kirche daraufhin den Rücken. Es gab Abspaltungen, etwa die altkatholischen Kirchen. Das Erste Vatikanum war eine Bruchstelle, manche sagen auch ein Desaster. Die Auswirkungen dieses Konzils prägen die römisch-katholische Kirche bis heute. Kirsten Serup-Bielfeld blickt zurück.
Vieles haben die heiligen Hallen des Petersdoms in ihrer langen Geschichte schon gesehen. Doch eine Situation wie diese dürfte wohl eher selten vorgekommen sein. Da haben sich in einer hochgradig gereizten Atmosphäre rund 770 ehrwürdige Konzilsväter versammelt, die sich heftig streiten. Das geht so weit, dass ein zornroter Papst Pius IX. Völlig die Fassung verliert und einen erbleichenden Kardinal nach allen Regeln der Kunst anbrüllt.
Als kleinen Mönch habe ich dich aus dem Nichts hervorgeholt und zum Kardinal gemacht. Also denk daran, la tradizione sono io. Die Tradition bin ich.
Dabei hatte Kardinal Filippo Maria Guidi nichts anderes getan, als nach einem Kompromiss gesucht. Einem Kompromiss im Streit um die päpstliche Unfehlbarkeit. Es müsse deutlich gemacht werden, so hatte er argumentiert, dass die Ex-Cathedra-Erklärungen des Papstes unfehlbar seien, nicht aber seine Person. Pius IX. Könne sich nur unfehlbar äußern, wenn er die Tradition der Kirche wiedergebe. Wie in einem Brennglas bündelt diese Kontroverse die schier endlose Liste von Streitereien und Feindseligkeiten, die das Erste Vatikanische Konzil kennzeichnen und die ein bezeichnendes Licht auf die Persönlichkeit Pius IX. Werfen. Die Querelen um das Unfehlbarkeitsdogma dominieren das gesamte Konzil.
Es waren hier die Fragen der Unfehlbarkeit für ihn eine sehr entscheidende Sache.
Der katholische Theologe Peter Neuner, Autor des Buches »Der lange Schatten des Ersten Vatikanischen Konzils«.
Die Unfehlbarkeit nicht einzig, dass die biblische Botschaft getreu bewahrt wird oder die altkirchliche Lehre unverfälscht weitergegeben wird, sondern dass das Ganze im Rahmen der Autorität sich bewegt. Der Autorität, die eben keine höhere sein kann als eine unfehlbare. Die unfehlbare Autorität ist die höchste, wer unfehlbar ist, der ist über jede Frage erhaben.
Und doch ist es keineswegs nur die Unfehlbarkeitsfrage, die das Erste Vatikanum zum Desaster werden lässt. Peter Neuner notiert:
Man blickt auf dieses Konzil nicht mit besonderem Stolz zurück, weil die Begriffe, die sich mit ihm verbinden, zumeist nicht positiv besetzt sind. Die Termini Gehorsam, Autorität, Dogma sind nicht geeignet, größere Begeisterung auszulösen.
Die Kirchenversammlung, die Pius IX. Am 8. Dezember 1869 eröffnet, steht von Beginn an unter keinem guten Stern. Wesentliche Rollen spielen dabei politisches Chaos und die angeschlagene Psyche des an Epilepsie leidenden Papstes. Dieser Pio IX, mit bürgerlichem Namen Giovanni Maria Mastai Ferretti, der 1846 den Stuhl Petri besteigt, ist eigentlich als Reformer angetreten, so Peter Neuner.
Er war zunächst nach seiner Wahl als Papst eher als liberal, als offen erschienen. Man hatte den Eindruck, nach dem sehr reaktionären Regime von Papst Gregor XVI. Käme nun eine Öffnung.
Doch revolutionäre, nationale und freiheitliche Bewegungen haben Europa radikal verändert und auch vor dem Kirchenstaat nicht Halt gemacht. Die alten Ordnungen zerbrechen. Da die Einigung Italiens voranschreitet, zeichnet sich das Ende des Kirchenstaates ab. Und damit auch das Ende der weltlichen Herrschaft des Papstes über Rom und Mittelitalien. 1848 muss Pius vor den radikalen Verfechtern der italienischen Einigungsbewegung für 2 Jahre ins Exil fliehen. Als er zurückkehrt, ist aus dem Reformer ein hartgesottener Reaktionär geworden.
Im Zusammenhang mit diesen Ereignissen von 1848 ist Pius IX. Dann ganz in die Spuren seines Vorgängers zurückgefallen und hat all das, was als neuzeitlich, als modern angesehen wurde, letztlich verurteilt.
Deutlich wird das, als er schon 5 Jahre vor Einberufung des Konzils den berühmt-berüchtigten Syllabus Errorum veröffentlicht. Dieses Verzeichnis der 80 verwerflichen Zeitirrtümer darf als Kriegserklärung an Fortschritt und Demokratie gelten. Glaubens-, Gewissens- und Religionsfreiheit, die Trennung von Kirche und Staat, Liberalismus, Sozialismus, Meinungsfreiheit und die Anpassung an die moderne Zivilisation werden darin als teuflische Ketzerei verdammt.
Es sind Sätze, die wir heute nur mit Erschrecken lesen können. Es läuft uns kalt den Rücken runter, wenn man liest, dass Gedankenfreiheit, Gewissensfreiheit, Pressefreiheit, dass das alles Werk des Teufels ist. Also gerade das, was das Zweite Vatikanum geprägt hat, der Begriff des Aggiornamento, also die Botschaft der christlichen Lehre, heute neu zu sagen, genau das wurde in dem Syllabus zusammengefasst und alles zurückgewiesen.
In seiner letzten öffentlichen Sitzung im Juli 1870 stimmt das Konzil schließlich über die päpstliche Unfehlbarkeit ab. Von den rund 500 Konzilsvätern, die noch anwesend sind, viele andere sind bereits früher verärgert abgereist, stimmen nur 2 dagegen.
Die Bischöfe, die gegen das Dogma von der Unfehlbarkeit argumentiert hatten, haben sich fast alle unterworfen, haben diese Unterwerfung dann auch von ihren Diözesanen verlangt.
Damit gilt Pius IX. Als unfehlbar, wenn er Kraft seines Amtes über Glaubens- und Sittenfragen urteilt. Eine unbestreitbare Machtdemonstration. Der Historiker Rudolf Lill fasst zusammen:
Die Entwicklung vom Ersten Vatikanischen Konzil von Pius IX. Bis hin zu Pius XII. Das war eine Entwicklung, die der europäischen politischen und sozialen Entwicklung ganz entgegengesetzt war. Die gesellschaftliche Entwicklung ging zur Demokratie und die kirchliche Entwicklung ging zurück zum Absolutismus, um sich gegen die Moderne klar abgrenzen zu können.
Es ist eine Abgrenzung, die die katholische Kirche bis heute prägt.
Vor 150 Jahren das Erste Vatikanische Konzil und seine Wirkung bis heute, Kirsten Serup-Bielfeld berichtete. Muslime, deren Muttersprache Arabisch ist, haben es leicht. Alle anderen sind angehalten, Arabisch zu lernen, denn das ist die Sprache des Korans. Für viele Muslime ist eine Übersetzung schon so etwas wie eine Interpretation, vielleicht sogar eine Verfälschung. Wer sich also intensiv mit dem Islam und dem Koran auseinandersetzen will, kommt ums Arabischpauken nicht drumherum. Was das für den Alltag nicht-arabischer Muslime bedeutet, berichtet Thomas Ibrahim.
Der Gebetsruf macht es deutlich. Arabisch ist die Sprache des Islams. Und wen das noch nicht überzeugt, für den verweist der Koran selbst auf die Sprache, in der er verfasst wurde. So heißt es in Sure 43, Vers 3:
Wir haben es zu einem arabischen Koran gemacht, auf das ihr ihn verstehen möget.
Bei fast 2 Milliarden Muslimen weltweit ein nicht ganz unumstrittener Punkt. Denn für Muslime, die keine arabischen Muttersprachler sind, stellt sich zwangsläufig eine Frage. Muss der Koran im arabischen Original gelesen werden, damit er richtig verstanden werden kann? So oder so werden praktizierende Muslime beim Ausüben ihrer religiösen Pflichten mit der arabischen Sprache konfrontiert. Etwa beim Gebetsruf, Adhan genannt, oder beim rituellen Gebet, in dem die Suren ebenfalls auf Arabisch rezitiert werden. Allein deshalb müssen Musliminnen und Muslime, die keine arabischen Muttersprachler sind, sich wenigstens rudimentär mit der fremden Sprache auseinandersetzen. Und so bieten Moscheegemeinden häufig Koranunterricht an. Diese Stunden fokussieren sich jedoch auf die korrekte Aussprache und die Rezitationsregeln, die den arabischen Suren zugrunde liegen. Beim Gebet soll nichts Falsches gesagt werden. Mit herkömmlichem Sprachunterricht hat das Ganze meist aber wenig zu tun. Es gibt aber auch Muslime, die sich intensiver mit ihrer Religion auseinandersetzen wollen und im Arabischen den Weg sehen, den islamischen Glauben besser zu verstehen.
Ich will nicht nur Arabisch lernen, um eine schöne Koranstimme zu haben und um das flüssiger zu lesen. Ich will verstehen und sprechen.
Yalcin Kaya ist 29 Jahre, hat dichtes, dunkles Haar, einen dichten, gepflegten Vollbart und sitzt mir im Konferenzraum seines Arbeitgebers gegenüber. Er ist
geboren in Köln, Kölner Türke.
Yalcin ist nicht religiös aufgewachsen und beschäftigt sich erst seit einigen Jahren mit dem Islam. In einer schwierigen persönlichen Zeit begann er sich für die Religion zu interessieren. Kurz darauf entstand die Neugierde auf die arabische Sprache.
Ich hatte ein, zwei deutsche Übersetzungen, die habe ich gelesen, ja. Aber da stand ich schon vor der ersten Herausforderung, welche Übersetzung ist gut. Der eine von dieser Vereinigung sagt, die Übersetzung ist super, die anderen sagen, die Übersetzung ist super. Und ich habe halt auch irgendwo den Anspruch an mich gehabt, eigentlich wäre es schön, wenn du es selber verstehen könntest.
Ein Gedanke, den bestimmt schon viele Muslime hatten. Aber die wenigsten von ihnen lernen am Ende wirklich Arabisch. Wie viel Zeit und Mühe das erfordert, hat auch Yalcin erfahren müssen.
Ich bin sprachbegabt, aber als erwachsener Mann, ich habe jetzt einen Sohn, eine Frau, Familie, es ist schwierig, einfach da die Zeit zu finden. Ich habe mich jetzt so arrangiert, dass ich jetzt extra morgens vor der Arbeit, bevor ich eigentlich aufstehen sollte, eine Stunde extra früh aufstehe und ein bisschen Arabisch lerne, weil ich merke, es funktioniert anders irgendwie nicht.
Das Interesse an der Religion sorgt im besten Falle für neue Motivation. Außerdem ermöglicht die arabische Sprache im islamischen Kontext mehr als das Lesen des Korans im Original. Der theologische Diskurs fand seit den Tagen der islamischen Urgemeinde in Mekka und Medina vorwiegend auf Arabisch statt. Die Sprache ist deshalb ein Schlüssel zu einem umfangreichen Fundus von Korankommentaren und theologischen Schriften. Diese Beobachtung hat auch Yalcin Kaya gemacht.
Wir treffen uns alle 2 Wochen, um so eine kleine analytische Herangehensweise an den Koran zu betreiben. Wir haben gemerkt, so hey, wir machen wenig, was Wissensaneignung unserer eigenen Religion angeht. Wir wissen, dass da Suren sind, Übersetzungen sind, aber den historischen Kontext kennen wir nicht. Und wie wurde das offenbart? Was war denn damals so Thema? Was sagen Koran-Exegeten dazu? Und das machen wir jetzt mit 2 Konvertiten, die halb Ungarn, halb Rumänen sind, aber in Deutschland aufgewachsen sind, sage ich jetzt mal. Ich als Türke und dann der tunesische Kumpel. Und der Tunesier, der kann Arabisch und ihm stehen unglaublich viele Quellen dadurch offen. Die klassischen Kommentatoren, da kriegt er seine Hände an Bücher, die sind halt auf Arabisch geschrieben und da habe ich gemerkt, wie limitiert wir sind.
Eine Limitierung, die natürlich nicht daran hindert, den Islam zu praktizieren. Arabischkenntnisse machen nicht automatisch einen guten Muslim. Aber Yalcin Kaya hat einfach den Eindruck, die Sprachbarriere erschwere es ihm, komplette Selbstständigkeit im Glauben zu erlangen. Selbst die arabischen Worte lesen, sie im Zweifel nachschlagen können. Diese Fähigkeit emanzipiert ihn als gläubigen Muslim von der Notwendigkeit, den Koran durch eine andere Person vermittelt zu bekommen.
Gerade in unserer türkischen Kultur ist es leider so, man richtet sich mehr an Oberhäupter und an Leute, von denen man denkt, die haben Ahnung, und macht sich nicht die Mühe, um selber mal nachzuschlagen. Das ist etwas, dafür habe ich zum Beispiel kein Verständnis. Und dann können die am Ende blind den Koran lesen, können das schön lesen, wissen nicht, was sie gesagt haben. Und das ganze Wissen, was sie eigentlich haben, ist von einem Imam. Und da finde ich einfach, müssen die Leute ein bisschen mehr hinterfragen. Ich hoffe, da landen wir auch irgendwann. Die neue Generation ist ja nicht so, ich höre mir das an, lass mich berieseln und plapper das dann nach, sondern die wollen wirklich diesen Wissensbegierig.
In einer Zeit, in der innerhalb und außerhalb des Islams jeder zu wissen glaubt, was diese Religion ausmacht, in der unzählige Gruppen und Personen die Deutungshoheit für sich beanspruchen, war es für Yalcin Kaya eine nicht notwendige, aber logische Konsequenz, sich direkt auf den Koran und seine Sprache zu konzentrieren.
Für mein Islamverständnis hat es sehr viel mehr gebracht, mir selbst ein Bild zu machen, immer mal wieder die Meinungen von den großen Exegeten oder von einigen Predigern sich anzuhören und zu gucken, hey, kann ich das vereinbaren für mich? Oder nicht, aber das gibt einem schon so ein bisschen, okay, das ist noch mal näher unverfälschter.
Warum Muslime Arabisch lernen, das war ein Beitrag von Thomas Ibrahim. Akiva Weingarten ist 34 Jahre alt und hat in seinem Leben schon ein paar erstaunliche Wendungen hinter sich. Geboren in New York als ältestes von 11 Kindern in eine ultraorthodoxe jüdische Familie. Mit 18 geht er nach Israel, wird Rabbiner und politischer Berater, heiratet, bekommt 3 Kinder. Dann Abkehr vom streng religiösen Judentum, Trennung von der Familie, Studium in Deutschland. Und jetzt ist er der neue, liberale Rabbiner der jüdischen Gemeinde in Dresden. Das alles reicht eigentlich schon für ein Porträt in unserer Sendung. Aber es wird noch interessanter. Akiva Weingarten hat nämlich die Macher der israelischen Fernsehserie Stiesel beraten. Eine Serie über einen ultraorthodoxen Rabbiner, die mittlerweile beim Streamingdienst Netflix zu sehen ist. Dass die Hauptfigur dieser Serie mit Vornamen ebenfalls Akiva heißt, ist wohl kein Zufall. Was der Dresdner neue Rabbiner mit dem Fernsehrabbiner gemeinsam hat und was sie unterscheidet, berichtet Christian Röther.
Shalom Akiva.
Shalom, shalom.
Das ist Akiva Stiesel, die Hauptfigur der israelischen Fernsehserie Stiesel. Ein junger Mann, ultraorthodoxer Jude. Und das ist sein Namensvetter.
Ich bin Akiva Weingarten, 34 Jahre alt, bin in New York geboren und bin seit 5 Jahren in Deutschland.
Anzug mit Weste und Krawatte, modische Brille. Akiva Weingarten ist der neue Rabbiner der jüdischen Gemeinde Dresden. Außerdem betreut er eine Gemeinde in Basel. Dass Akiva Weingarten denselben Vornamen hat wie Akiva Stiesel, die Serienfigur, die weltweit Millionen Menschen fasziniert hat, das ist kein Zufall.
Ich war einer von den religiösen Beratern auf dem Set. Weil die alle Schauspieler nicht religiös sind, brauchten sie jemanden, der ultraorthodox ist, um zu sehen, dass alles genau auskommt, wie es sein sollte.
Bevor er also in Deutschland Rabbiner wurde, hat Akiva Weingarten in Israel bei einer sehr erfolgreichen Fernsehserie mitgewirkt.
Zu sehen, dass die Haare richtig ist und dass die Setting von deiner Wohnung richtig ist, Schlafzimmer und Betten getrennt. Und es gibt auch viele Sätze auf Jiddisch, die sie sagen. Das muss dann mal mit den Schauspielern auch üben, weil die sprechen gar kein Jiddisch.
So, Mami, ich will fragen.
Akiva Weingarten, der junge, ultraorthodoxe Jude aus New York, war am Filmset in Israel also nicht nur als eine Art theologischer Berater im Einsatz, sondern auch als Sprachlehrer, denn Jiddisch ist seine Muttersprache. Auch ältere Ultraorthodoxe in Israel sprechen oft noch Jiddisch, so auch in Stiesel, obwohl die Schauspieler selbst alle keine Ultraorthodoxen sind.
Ich habe keine Leute so viel. Von was fragst du?
Akiva Weingarten hat sogar einen kleinen Gastauftritt in der Serie. Er holt sein Tablet heraus und macht Staffel 1 an, Folge 9.
Stissel Satem.
Shulem Stissel, Akivas Vater, muss vor ein religiöses Gericht. Und Akiva Weingarten übernimmt die Rolle eines Gerichtsmitarbeiters. Und offenbar benannten die Serienmacher auch die Hauptfigur nach Akiva Weingarten.
Am Anfang hatte er einen anderen Namen, ich kann mich nicht erinnern, was es war. Und danach haben sie es geändert.
Der Vorname Akiva wird im Judentum eigentlich nur in ultraorthodoxen Familien vergeben. Er erinnert an Rabbi Akiva. Der lebte vor rund 1900 Jahren und zählt zu den Vätern des rabbinischen Judentums. Der fiktive Akiva Stissel und der echte Akiva Weingarten haben aber noch mehr Gemeinsamkeiten, nicht nur den Vornamen. Beide stammen aus ultraorthodoxen Familien, sind Rabbiner, etwa gleich alt, und beide malen und zeichnen gerne. War der echte Akiva also Vorbild der Serienfigur?
Ich habe damals das Gefühl bekommen, dass das nicht auf mich basiert ist, aber dass es doch beeinflusst worden ist.
Es gibt aber auch große Unterschiede zwischen den beiden Akivas. Der fiktive Akiva hadert zwar mit der Ultraorthodoxie, er lotet die Grenzen der strengen Regeln aus und probt den Aufstand gegen seinen Vater. Trotzdem scheint er nie zu erwägen, die Ultraorthodoxie zu verlassen. Er ist ein Träumer. Der echte Akiva hingegen ist aus der Ultraorthodoxie ausgestiegen. Ein paar Jahre, nachdem er die Serienmacher beraten hatte. Auch zu seinem fiktiven Namensvetter.
Ich glaube, dass der Hauptunterschied ist, dass bei ihm, er hat nicht wirklich Fragen, die er darauf antworten sucht. Er hat keine theologische Fragen, er hat keine historische Fragen. Er hat sich nicht mit seiner Religion genug beschäftigt, um in diese Situation zu kommen, Fragen zu haben.
Ganz anders ist es bei Akiva Weingarten.
Weil ich viele Fragen hatte. Und innerhalb von den ultraorthodoxen Welt Antworten für diese Frage nicht gefunden habe.
Über Jahre wuchsen die Fragen und Zweifel in Akiva Weingarten und mit ihnen wuchs die Distanz zum ultraorthodoxen Judentum. Das führte auch zur Trennung von seiner Familie. Akiva Weingarten ging von Jerusalem nach Berlin, ohne seine Frau und seine drei Kinder. Am Abraham-Geiger-Kolleg in Potsdam ließ er sich zum Rabbiner ausbilden und trat damit über ins liberale Judentum.
Persönlich habe ich noch einen sehr guten Kontakt mit fast alle meine Freunde, Familie, Rabbiner von der ultraorthodoxen Welt.
Oft brechen Menschen, die aus der Ultraorthodoxie aussteigen, alle Verbindungen zu früher ab. Oder die andere Seite zieht den Schlussstrich. Bei Akiva Weingarten ist das also nicht so. Seine Mutter aus New York hat ihn schon mehrfach in Deutschland besucht. Und auch aus Israel kommen ultraorthodoxe Freunde nach Dresden.
Ich habe jetzt einen Freund von Israel, der gerade jetzt bei mir zu Hause ist, hier in Dresden. Wir besprechen nicht viel theologische Fragen. Es ist uns beide klar, was unsere Position ist, was ich glaube, was die glauben. Und unsere Freundschaft ist viel mehr als theologische und religiöse Fragen.
So stehen die beiden Akivas gewissermaßen für zwei mögliche Lebenswege eines jungen, ultraorthodoxen Juden. Der eine Akiva, der fiktive, stellt keine großen Fragen, reibt sich zwar an seinem Alltag, will ihm hier und dort entfliehen, weiß aber, wo in der Welt sein Platz ist. Der echte Akiva hingegen stellte die großen Fragen und musste deshalb seinen Platz in der Welt neu suchen. Jetzt hat er ihn gefunden. Aus New York kam er über Jerusalem und Berlin in die jüdische Gemeinde Dresden.
Ich glaube, es gibt keinen richtigen Unterschied zwischen Rabbiner in Dresden und Rabbiner überall irgendwo anders zu sein. Die Gemeinde hier finde ich sehr toll. Dresden ist eine wunderschöne Stadt, eine wirklich wunderschöne Stadt. Die Leute sind auch generell sehr, sehr nett in Dresden. Ich hatte bisher nur positive Erfahrungen hier.
Der neue Rabbiner der jüdischen Gemeinde in Dresden, Christian Röther, hat ihn vorgestellt. Und das war Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft an diesem Montag. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Nach uns und den Nachrichten hören Sie hier im Deutschlandfunk die Sendung Kontrovers. Heute zum Thema Mordverdacht gegen den Kreml. Wie tief ist der Riss zwischen Deutschland und Russland? Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.